Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte das, was auf meinem Herzen ist, mitteilen. Ich habe lange, dass ich bei euch bin. Ich habe lange gebetet, lange den Herrn gesucht, was steht an, was passiert, was will der Herr, was ist wichtig. Da ist es jetzt auch. Und ich habe die Uhr so ein bisschen im Blick. Ich möchte versuchen, dass wir da reingehen, was Gott tut. Da reingehen, was Gott möchte. Geht mal mit mir zum Markus-Evangelium, 8. Kapitel. Die meisten von euch kennen diese Gegebenheit. Da möchte ich anfangen. Da ist Jesus und sagt, mich jammert das Volk. Oder ich erbarme mich über das Volk, weil sie sind mit mir schon 3 Tage und haben nichts zu essen. Ich will jetzt nicht über die Speisung der Tausenden reden, sondern ich will an diesem Satz hängen bleiben. Ich möchte euch bitten zu versuchen zu gucken, was passiert denn da, was ist denn da abgelaufen? Und das ist nicht nur irgendeine Story, sondern das ist Realität, das ist abgelaufen. Jesus war in einer wüstenähnlichen oder savannenähnlichen Gegend, weit weg von Zivilisation, und die Leute sind dahin gerannt. Sie haben gehört, der Jesus ist da, dieser Mann, der Kranke heilt und vieles andere mehr. Und hier sehen wir, dass diese Leute anscheinend alles stehen und liegen lassen haben, wo immer sie herkamen, und dass sie 3 Tage mit ihm dort verbracht haben. Stellt euch das mal vor. Versucht euch mal da rein zu versetzen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber die meisten sind einfach irgendwo weggelaufen, wo sie normalerweise arbeiteten, wo sie normalerweise lebten, und haben da volle 3 Tage mit Jesus verbracht. Könnt ihr euch das so vorstellen? Ja? Also, da muss ja irgendwas anders gewesen sein, ne? Dass die Leute so angezogen waren, dass sie alle stehen und liegen ließen, um da irgendwo in Busch zu gehen oder irgendwo in die Savanne zu gehen. Keine Häuser, kein gar nichts. Vielleicht hat der eine oder andere von euch mal diesen Jesus-Film gesehen. Da sieht so aus, dass sie so wie so kleine Zeltchen sich da aufgebaut haben, wo sie mit Jesus zusammen waren, wie auch immer. Jedenfalls, Statement hier ist, dass Jesus sagt, die sind schon 3 Tage mit mir und haben nichts zu essen. Seid ihr da? Könnt ihr euch das vorstellen? Und warum sagt Jesus das? Weil er Erbarmen hat, weil er ein barmherziger Gott ist und sagt, du, wenn ich dich jetzt nach Hause schicke, dann fallen die auf dem Weg um vor Hunger. Ja, weil einige sagt, wenn man dann weiterliest, einige sind halt von weit her. Jesus hatte so eine Ausstrahlung, ein so anders Sein als all das, was die Menschen um sich herum sonst so erlebten, dass die Menschen eben wirklich alle stehen und liegen ließen und dorthin rannten. In die Wüste, wo auch immer. Warum? Weil Jesus einfach anders war. In Matthäus lesen wir im Kapitel 7, 29, dass Jesus lehrte sie wie einer, der Vollmacht, eine andere Übersetzung sagt, Gewalt hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Luther übersetzt, er predigte gewaltig. Der Vergleich ist hier gegeben, ganz konkret. Der Vergleich ist gegeben, die waren es gewohnt, jeden Sabbat die Schriftgelehrten predigten, die Schriftgelehrten erzählten von den Schriften, sie legten das aus, aber dieser Jesus war anders. Der Jesus war anders. Er predigte in einer Form, in einer Art und Weise, wo Menschen merkten, hey, da ist Autorität, da ist Vollmacht, da ist Kraft, da ist Gewalt. Er war anders. In jeder Beziehung war er anders. Geht mal mit mir zu Matthäus 9. In Matthäus 9 finden wir die Situation, Vers 10 und 11. Und es begab sich, als er, das ist Jesus, in dem Hause zu Tische saß. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tische. Also die hatten da gutes Essen, was wir heute Mittag haben werden. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und den Sündern? Das war eine provozierende Frage, das war eine anklagende Frage. Hey, was macht der da? Jesus war anders. Jesus hat sich nicht abgegrenzt von denen, die in der Gesellschaft, in der Kultur, ja, die Abgeschobenen waren, die, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben wollte, mit denen man nicht zusammen gesehen werden wollte. Ja, ich weiß ein bisschen von der israelischen Geschichte her, dass die Menschen sogar, wenn sie auf der Straße so jemandem begegneten, versucht haben, ihm aus dem Weg zu gehen, dass sie ihn ja nicht berühren, weil sie ja nicht unsauber, unrein, befleckt werden wollten. Jesus war anders. Der saß mit diesen Menschen zusammen, weil er ein Herz des Erbarmens hatte, weil er ein Herz der Vergebung hatte, weil er ein Herz der Gnade hatte. Er war halt anders. Und was sagt er uns? Er sagt uns in Johannes 17, sagt er uns in Vers 22 und 23, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, er redet da mit dem Vater, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zur vollendeten Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Hier sagt Jesus etwas ganz Konkretes. Ich in ihnen und du in mir. Beziehung, ineinander sein, zueinander gehören, einander ausfüllen. Jesus sagt, ich in ihnen und du, Vater, in mir. Dass sie zu vollendeter Einheit kommen. Einheit kommt zur Vollendung, wenn Jesus in uns wohnt. Einheit kommt zur Veränderung, wenn der Vater in uns wohnt. Und da der Vater in Jesus ist und wenn Jesus in uns ist durch den Heiligen Geist, dann ist auch der Vater in uns. Und da ist eine klare Verbindung. Jesus sagt, dass wenn wir in diese Einheit kommen, wenn seine Jünger, seine Nachfolger, die sich zu ihm dazuzählen, das heißt wir, wenn wir in diese Einheit kommen, dann ist etwas sichtbar. Dann ist sichtbar, dass wir Geliebte vom Vater sind. Dann ist sichtbar, dass wir anders sind. Was hat Gott Vater zu Jesus gesagt? Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört. Stimmt's? Das hat er vom Himmel gesagt. Er hat sich an der Taufe Jesu zu ihm bekennt. Aus dem Himmel hat er gesprochen und hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott hat sich bekannt. Gott in ihm, Jesus in ihm, in der ungetrennten, unberührten und unerschütterlichen Beziehung. Und genau das machte Jesus anders. Das macht ihn der anders war, der nicht ins Schema passte. Deswegen haben sich die Pharisäer, die religiösen Leute seines Tages ja auch an ihm gestoßen. Sie haben sich an ihm gestoßen an allen Ecken und Enden, weil er einfach anders war. Er war total anders. Und hier sehen wir, wenn wir diesem Jesus folgen, wenn wir erlauben, dass Jesus Raum in uns bekommt, dass wir auch anders werden. Amen. Wir werden anders werden, je mehr Jesus in uns lebt und wir in ihm. Je mehr der Vater Raum in uns bekommt und wir dem Vaterherzen näher kommen, es wird Veränderung bringen, die sichtbar wird. Sichtbar an allen Ecken und Enden. Im Johannes 13, gehen wir noch mal ein bisschen zurück im Johannes Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe, wie Jesus das ausdrückt hier, ist ein Zeichen, ein ganz konkretes Zeichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr das so erlebt, aber ich kann euch ein bisschen von mir erzählen. Wenn ich nach Deutschland komme, dann werde ich immer gefragt von meinen Freunden, wie geht's dir denn, wenn du nach Deutschland kommst? Wie siehst du Deutschland? Wie erlebst du es? Ist natürlich gut, ich komme nur einmal im Jahr, ne? Bin so 4-5 Wochen hier und dann gehe ich wieder, lebe in einer völlig anderen Kultur, in einer völlig anderen Welt. Lass mich das einfach so sagen. die Welt ist einfach anders, total anders, wo ich lebe. Aber ich komme nach Deutschland und dann werde ich immer gefragt, wie geht's dir denn hier und wie gefällt dir das denn? Dann sage ich immer, naja, ich komme ja nicht nach Deutschland wegen Deutschland, sondern ich komme nach Deutschland wegen der Beziehung. Ich komme nach Deutschland, weil ich Menschen sehen will, weil ich Beziehungen bauen will. Aber wenn ich nach Deutschland komme, dann sage ich euch, ich erlebe natürlich auch was anderes. Ich fahre immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe also kein Auto hier, sondern ich nehme den Zug, die Bahn, den Bus. Ja? Und jedes Jahr, wenn ich komme, muss ich dazu sagen, dass es immer krasser wird, was ich hier sehe. Dass es immer krasser wird. Immer liebloser, immer zerstörter, immer frustrierender. Dass ich immer wieder sehe, wenn ich in diesen öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich auf der Straße und in Bussen und Zügen und so weiter unterwegs bin, dass wo ich hingucke, Leben kaputt sind. Extremer, jedes Jahr. Und Liebe, ich sehe nur Aggression, ich sehe nur Wut, ich sehe nur Frustration und ganz viele Menschen, die damit nicht klarkommen und irgendwie naja, daneben sind, sage ich jetzt mal so, ja, weil da keine Liebe ist. Ich sage das mal so hart, so radikal. Wo keine Liebe ist, da kann nichts Heiles sein, weil Jesus, weil Gott, unser Vater, ein liebender Vater ist. Und Jesus sagt hier ganz klar, an dieser Liebe, die wir untereinander leben, die wir untereinander haben, wird man uns erkennen. Da werden wir anders sein. Jesus war anders. In jeder Beziehung. Jesus war anders, weil er aus Liebe gekommen ist. Weil er alles, was er getan hat, aus Liebe zu den Menschen getan hat. Und Jesus sagt, dass die Einheit in der Liebe ein Zeichen ist. Ein Zeichen, dass wir Jesu Nachfolger sind. Ein Zeichen, dass wir zu Gott gehören. Geht mal weiter mit mir. Wir gehen jetzt mal ins Alte Testament. In Malachi 3, 18 heißt es, da werdet ihr wiederum sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Diese Schriftstelle ist in einem Zusammenhang, dass Gott mit den Israeliten ein bisschen ins Gericht geht durch den Propheten Malachi, wo er ihnen sagt, ja, was beschwert ihr euch denn? Eure Herzen sind weit weg von mir. Ja, was beschwert ihr euch denn, dass ihr sagt, ja, ihr gebt Zehnten von dies und das und noch was und ihr seid aber nicht aufrichtig, ihr seid nicht ehrlich. Und dann sagt Gott, dass da sehr viel Diskussion war und dass dann diejenigen, die ihm vertrauten, diejenigen, die sich an ihn hielten, miteinander viel sprachen und dass Gott aufmerkte, aha, da sind welche, denen es wichtig ist, über mich zu reden, denen es wichtig ist, in Beziehung zu bleiben. Und Gott hat sie wohl gesehen. Und dann sagt Gott, dass die Zeit kommen wird, wo der Unterschied wieder sichtbar wird zwischen dem, der eine Beziehung zu Gott hat und dem, der eben keine Beziehung zu Gott hat. Weil das ist es. Das ist der Endeffekt. Die Gerechten sind die, die gerecht gemacht worden sind. Die Gerechten sind die, die eine Beziehung hergestellt haben zu Gott, dem Vater. Und die Gottlosen sind die, die eben keine Beziehung zu Gott, dem Vater hergestellt haben. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wir schauen, wo können wir Jesus folgen? Wo müssen wir noch mehr anders werden in unserem Leben? Und wie können wir das tun, damit wir genauso wie Jesus Licht sind, wo immer wir hingehen, damit wir genauso wie Jesus anders sind und dass seine Kraft in uns wirksam und mächtig wirken kann? Ich möchte, dass wir mal ein Beispiel im Alten Testament angucken, wo Leute einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben, sind, als der normalerweise eingeschlagen werden würde. Ihr kennt das vielleicht in 2. Chroniker 20 ist die Situation, wo der König Jehoshaphat, der König der Kinder Gottes, vor der Situation steht, dass drei große Armeen sich aufgestellt haben. Drei große Armeen gegen ihn ankommen und er weiß, keine Chance. Im Natürlichen keine Chance. Und wenn ihr mal im 20. Kapitel guckt, im 18. Vers heißt es, da beugte sich Jehoshaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Wenn es dann, wir dann so weiter gucken, die Situation ist die, dass sie wirklich den Herrn suchen. Nicht versuchen, okay, wo können wir jetzt Verbündete kriegen? Welche, was weiß ich, Verbündeten können wir anheuern, dass sie mit ihren Armeen kommen und wir zusammen kämpfen? Mm-mm. Der Jehoshaphat hat sofort gewusst, mit den Leuten Judas und Jerusalems, dass die einzige Lösung ist der Herr. Und so haben sie den Herrn angerufen, so haben sie den Herrn angebetet. Und was ist das Ergebnis? Der Herr antwortet. Der Herr redet ganz konkret in dieser Versammlung. Der sucht sich da einen raus, nimmt den und gibt ihm das Wort, was wichtig ist. Und dieser junge Mann steht auf und sagt dies und das. Der Kampf ist nicht euers. Er sagt, der Kampf ist mein. Aber das heißt nicht, dass du dich jetzt in deinen Stuhl zurücksetzt und zurücklehnst und sagst, oh ja, okay, ich schau mal, was der Herr macht. Der Kampf fand statt auf einer ganz anderen Ebene, wo Gott nämlich dann gesagt hat, also zu Hause bleiben gibt's nicht, ihr müsst schon los, ja? Ihr müsst schon los, aber wie geht ihr los? Jeder, der sich ein bisschen in Militär auskennt, jeder, der sich ein bisschen auskennt, wie eine Armee zu dem Zeitpunkt gekämpft hat, waren natürlich die stärksten Krieger voran, ne? Aber in diesem Falle war es ganz andersrum. Es waren nicht die stärksten Krieger voran, sondern die Lobpreiser, die Anbeter. Ohne jedes Schwert, ohne jeden Bogen oder sonstiges an Waffen, Ausrüstung, die sie hatten. Sie gingen einen völlig anderen Weg. Sie gingen Gottes Weg. Im Gehorsam, was er gesagt hat. Gott hat ihnen konkret gesagt, wenn ihr das alles durchlest, könnt ihr das finden. Ich will da jetzt nicht in die ganzen Einzelheiten eingehen. Aber dann hat Gott ihnen gesagt, ihr geht dahin, und ihr lobpreist. Und was sagten sie? Danket dem Herrn, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn, denn seine Güte währet ewiglich. Sie haben gegen jegliche Logik, gegen jegliche militärische und sonst wie Logik, treu das getan, was Gott ihnen gesagt hat, Gott anzubeten. Ihm den ersten Platz zu geben, ihm die Ehre zu geben und ihm mit ihrem Mundwerk zu loben und anzubeten. Und was sagt die Bibel? Als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, dann kommt der Herr. Und dann sagt es, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und all die anderen. Die haben sich alle selber aus dem Weg geräumt. Die haben sich alle bis auf den letzten, selber aus dem Weg geräumt. Als die Israeliten da oben auf diesen Ansatz da kamen, wo man dann runtergucken konnte, da sahen sie nur Leichen. Und nur so ein Spaß nebenbei, wenn man dann noch weiterliest, der Herr ist ja sehr genial, dann haben sie 3 Tage zugebracht, um all die Schätze einzusammeln, die die Feinde dort liegen gelassen haben. Als sie sich ja selber um die Ecke gebracht hatten. Versteht ihr das? Seht ihr das? Ein völlig vom menschlichen Denken her, von jeder Logik utopischer Weg. Aber genau den Weg sind sie treu gegangen, weil Gott es angedeutet hat, weil Gott es gesagt hat. Sie hätten sich auch entscheiden können und sagen, nee, mache ich nicht. Das ist ja verrückt. Die Sänger hätten sagen können, na, wenn ich da vorne, dann bin ich ja Zielscheibe. Der erste Pfeil oder das erste Schwert, boom, dann bin ich weg vom Fenster. Naja, sie waren Sänger, sie hatten keine Waffen dabei. Es sagt ganz klar, dass die Sänger vorangegangen sind. Und die Soldaten kamen hinterher. Die mit dem Schwert, die mit der Waffenrüstung. Die Sänger vorneweg. Aber sie haben es gemacht. Sie haben es gemacht vertrauend, dass das, was der Herr gesagt hat, dass er das auch machen wird. Der Schlüssel zum Sieg war der Lobpreis. Der Schlüssel zum Sieg war die Anbetung. Lobpreis und Anbetung muss für uns im Geist geschehen und es muss eine Herzenshaltung sein. Ich bin ganz sicher, dass diejenigen, die da vorne vorgegangen sind, die mussten ihr Herz wirklich dem Herrn zur Verfügung stellen, sonst hätten sie nicht preisen können. Sonst wären sie nicht mutig gegangen. Also ganz sicher. Gut, Lass uns mal ins Neue Testament gehen. Ich möchte uns zum 1. Petrus gehen. 1. Petrus 1, Verse 13 bis 16. Hier heißt es, deshalb kontrolliert eure persönliche Einstellung und seid immer zum Aufbruch bereit. Bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angetragen wird, wenn Jesus Christus sich offenbaren wird. 14. Und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem heiligen Gott geprägt sein, der euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Seid heilig, denn ich bin heilig. Was heißt heilig sein? Das ist ein altes Wort. Viele junge Leute fragen sich, was heißt denn das eigentlich? Ich habe mal versucht, so ein bisschen rauszusuchen, was es heißen könnte vom biblischen Standpunkt. Habe das von meiner englischen Bibel gemacht und übersetzt. Es heißt unterschieden vom Allgemeinen. Da ist ein Unterschied. Was sagten wir? Jesus war anders. Der hat einen Unterschied gemacht. Unterschieden vom Allgemeinen. Es heißt, für einen speziellen Gebrauch oder auch für einen eingeschränkten Gebrauch. Nicht für aller Gebrauch. Für einen eingeschränkten oder speziellen Gebrauch. Heilig heißt auch verbindlich. Heilig heißt nicht veränderbar. Heilig heißt nicht veränderbar. Heilig heißt auch fehlerlos. Da gab es bei Jesus keinen Fehler. Es heißt auch sauber, ohne Flecken. Und es heißt rein. Wenn wir da mal weitergehen, nur so ein Beispiel noch. Im Alten Testament, wenn die Schriftgelehrten die heiligen Schriften kopierten. Das wurde ja alles per Hand abgeschrieben. Ja? Ich weiß, dass wenn sie zu dem Namen Gottes kamen, dass also wenn sie einen Schriftteil geschrieben haben und jetzt müssen sie den Namen Gottes schreiben, einen der vielen Namen Gottes im Alten Testament, im Hebräischen, sind sie zuerst zum Duschen gegangen. Da habe ich auch erstmal gestaunt. Die sind erst zum Duschen gegangen, die sind sich erst waschen gegangen, bevor sie den Namen Gottes schreiben. Sie hatten solch eine Ehrerbietung und eine Ehrfurcht vor dem Namen Gottes, dass sie den Eindruck hatten, sie müssen sich erst waschen gehen, bevor sie den Namen Gottes schreiben. Gott war heilig für sie. Gott war der, den man nicht nur so im Nebenbei erwähnt oder auch auf diese Kopien der Schriften schreibt. Lass uns noch mal zum Neuen Testament weitergehen. Im Johannes redet Jesus mit der Samariterin, Kapitel 4. Er redet mit der Samariterin, da ist also ein ganz langer Dialog und es kommt auf den Punkt, dass Jesus dann am Ende sagt, 23 und 24, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist Jesus, der hier ganz konkret sagt, dass Gott Geist ist. Wenn wir Gott anbeten wollen, dann sollten wir uns auch bewusst machen, dass er ein heiliger Gott ist. Nochmal zurückgehend, heilig. Was meint heilig? Unterschieden vom Allgemeinen. Für speziellen eingeschränkten Gebrauch. Verbindlich. Nicht veränderbar. Fehlerlos. Sauber und ohne Flecken. Rein. Wenn wir Gott anbeten, dann müssen wir uns scheuen davor, ihn auf eine zu menschliche Ebene herunterzuziehen. Yes? Jesus war Mann, war Mensch, total. Aber Gott ist trotzdem Gott Und er sagt, wir sollen heilig sein, wie er heilig ist. Das heißt, wir müssen ihn versuchen, ihm zu begegnen auf der Ebene, auf der er ist. Gott ist Geist. Gott ist Geist, sagt Jesus ganz konkret hier. Und die, die ihn suchen, die ihn anbieten, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbieten. Was heißt das? Was heißt anbeten im Geist und in der Wahrheit? Wenn ihr die Psalmen lest, ich will da nicht viele erwähnen aufgrund der Zeit, aber in den Psalmen finden wir ganz, ganz viel die Worte danken, singen, seine Wunder erzählen, seinen Namen besingen, preisen, loben, Lob singen. All diese Dinge, Ehren mit Dank, im Großen und Ganzen haben all diese Formen von Anbetung was mit unserem Mundwerk zu tun. Ja, mit unserer Kommunikation. Diese ganzen Beispiele, die wir im Alten Testament haben, aber es gibt auch Schriftstellen im Neuen Testament dazu, haben was dazu mit zu tun, wie wir kommunizieren, wie wir unseren Mund benutzen, was wir sagen. Gesten können missverstanden werden. Vielleicht noch etwas mehr als klare Worte. Wenn ich zu euch jetzt in Kiswahili reden würde, würde wahrscheinlich nur ein oder zwei Leute mich verstehen und der Rest würde sagen Bahnhof, ne? Verstehe nichts. Aber wenn ich in Deutsch zu euch rede, ist die Chance, dass ihr mich versteht, einigermaßen groß. Okay? Mit Gesten, ich weiß, dass es in Kulturen gibt, wo man ja so macht. Weiß ich einfach. Ja? Noch ein anderes Beispiel. Wenn ich so mache, versteht ihr, was ich meine? Komm, gut. Die Ausländer wissen es oder die im Ausland waren, wissen es. Aber in den wenigsten Fällen ist es klar. Gesten können sehr missverstanden werden. Aber Worte in der Sprache, die ein Mensch versteht, können nicht missverstanden werden. Von daher ist es so wichtig, dass wir gucken, wenn wir Gott wirklich im Geist und in der Wahrheit anbeten, dass wir das tun, so wie das Wort Gottes es uns nahelegt. Danken, ehren, Lob singen, loben, preisen und was ich eben auch ganz toll finde, seine Wunder erzählen, von Gottes Wundern reden, seinen Namen besingen. Das hat mit unserem Herzen und mit unserem Mund zu tun. Die Bibel sagt auch, dass wovon das Herz voll ist, da läuft der Mund über von. Ja? So soll es sein, so muss es sein, so bin ich ganz sicher, werden wir auch diesen Unterschied machen. Dieses Anderssein, zu dem Jesus uns auffordert. Es fordert ich in euch und ihr in mir. Er fordert uns auf, ihm zu folgen. Er fordert uns auf, seine Jünger zu sein. Da ist noch eine andere Schriftstelle, die ich gerne lesen würde. Timotheus. Ach, komm her. Das Ding. Und da heißt es, dass Timotheus 1, 1. Timotheus, 2. Kapitel, Vers 8. Heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ja, das ist, wie das Neue Testament sagt, dass wir, wenn wir beten, wenn wir Gott preisen, dass das so laufen sollte. Heilige Hände aufheben, wie? Ohne Zorn, ohne Zweifel. Das heißt, wir müssen auch gucken, was kommt rüber von unserem Herzen. Wenn wir Zorn haben, werden wir wahrscheinlich vor Gott nicht so viel Anklang finden, wie wenn wir Vergebung haben. Dann gibt es noch eine andere Schriftstelle. Der Heilige Geist will die Leitung haben. Jesus sagt, Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Das heißt, Jesus hat uns aufgefordert, genauso wie er, anders zu sein. Anders zu sein, Unterschied zu machen. Anders zu sein, wie wir uns verhalten. Ein anderes Beispiel noch aus dem Neuen Testament, bevor ich auf uns zurückkomme. Wo stehen wir? Wie gehen wir da rein? Ihr kennt alle die Geschichte. In Kisuheli gibt es sogar ein Lied davon, dass Paulus und Silas im Gefängnis gebetet haben. Ja, ihr kennt alle diese Situation, oder die meisten von euch kennen die Situation. Die beiden, dem Herrn gehorchend, waren unterwegs. Sie haben Jesus groß gemacht, mit ihrem Mund, mit ihren Werken, mit ihren Aktionen. Sie haben Jesus verkündigt, Menschen haben sich bekehrt, aber andere, denen passte das gar nicht. Und dann in Philippi, da haben sie es erfahren, dass sie ganz schön vertrümmert worden sind, ganz schön geschlagen worden sind. Wir wissen nicht ganz genau alle Einzelheiten, aber sie wurden ziemlich verletzt, möchte ich so sagen. Und sie wurden ganz zu Unrecht, weil sie ja eigentlich keinen kriminellen Akt getan haben, ins Gefängnis geworfen. Und das Gefängnis, wo sie reingeworfen wurden, war ein ganz schönes Loch. Ja? Ich weiß, dass in Mombasa gibt es so ein Fort und da ist ein Gefängnis. Also da würde ich niemandem wünschen, dass er da rein muss. Das ist das unterste Loch ganz unten in einem Keller, so ein Verlies. Und sowas Ähnliches ist es wahrscheinlich gewesen. Das heißt, ihre Füße waren eingefesselt, ihre Hände und was weiß ich. Die waren am Bluten überall. Wahrscheinlich gab es da Ratten und Würmer und was weiß ich nicht alles an Ungeziefer in diesem innersten Gefängnis, in das sie geworfen worden sind. Und das war bestimmt nicht witzig. Das war bestimmt nicht was, wo man so gleich Hurra schreien würde. Ja? Der Ort, an dem man gerne sein möchte. Aber wir wissen alle, was passiert ist. Es heißt, um Mitternacht beteten sie und lobten Gott mit Gesang. Woher wissen wir das, dass es nicht nur in ihrem Herzen stattgefunden hat? Weil die anderen Gefangenen es gehört haben. Erinnert, es hieß, sie wurden in den innersten Teil des Gefängnisses gebracht und die anderen Gefangenen haben es gehört, dass Paulus und Silas gelobt haben, gepriesen haben, Gott die Ehre gegeben haben. Das war eine Entscheidung. Ihr Lieben, das war eine Entscheidung. Wenn sie sich den Gefühlen hingegeben hätten, bin ich ganz sicher, hätten sie nur gemault und geklagt. Oh Herr, warum nun auch dies noch? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann mich nicht ganz in die hineinversetzen, aber ich denke, wir können das alle. Es ist eine Entscheidung. Und die beiden haben uns ein super Beispiel gegeben. Die haben sich entschieden. Die haben sich entschieden, von ihrer Situation wegzugucken, nicht den Gefühlen zu gehorchen, sich nicht von ihrem Umfeld beeinflussen zu lassen, sondern das zu tun, was sie wussten, ihr Gott sucht sie auf geistlicher Ebene. Jesus sagte, die, die Gott anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Anbeten. Sich nicht beklagen, anbeten. Und das haben sie gemacht. Ich bin sicher, dass das ohne Gefühle gelaufen ist, sondern einfach aufgrund einer Entscheidung gelaufen ist. Aber das ist möglich. Man kann Gott loben. Man kann seinen Mund aufmachen und Lob Gott sagen und Lob Gott singen. Auch wenn im Herzen und in den Gefühlen alles am Toben ist. Es ist möglich. Es ist möglich. Wenn es nicht möglich wäre, hätte Gott nicht gesagt, dass wir im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen. Es ist möglich. Die beiden haben es gemacht, andere haben es gemacht. Gegen alle widrigen Umstände haben sie entschieden zu loben, statt zu klagen. Wir müssen uns auf den Heiligen Geist ausrichten. Der Heilige Geist ist Gott in uns. Ich möchte da noch mal kurz drauf eingehen, auch wenn meine Zeit fast ganz weggerannt ist. Gott in uns. Wir sagen oft, Herr, komm in unsere Mitte. Was ist gut? Aber wo ist Gott eigentlich? Er lebt in mir. Er lebt in dir. Wenn Jesus wirklich der ist, der dein Leben verändert hat, dann lebt Jesus in dir. Yes, ja, er kommt auch in unsere Mitte, er manifestiert sich auch in unserem Umfeld. Aber der erste Punkt, wo Gott ist, ist in mir, ist in dir. Und deswegen müssen wir uns immer wieder auch darauf besinnen, Gott im Geist anzubeten, weil er in unserem Geist lebt. Er ist nicht fern, er ist ganz nah. Jesus sagt, ich werde euch nie verlassen. Jesus sagt, ich werde immer bei euch sein. Ja, wo ist er bei uns? Nicht nur an unserer Hand, an der Seite, sondern er arbeitet von innen heraus. Er arbeitet aus unserem Geist. Er wohnt in unserem Geist durch den Heiligen Geist. Und dort ist er immer. Die Frage ist, welche Entscheidung treffe ich? Die Frage ist, lasse ich mich von meinen Umständen, lasse ich mich von meinen inneren Gefühlen leiten oder schaue ich in meinen Geist und akzeptiere, dass Gott da ist und dass er die Kraft und all das, was Jesus für mich gewonnen hat, errungen hat, am Kreuz für mich getan hat, dass seine ganze Gnade mit ihm zusammen in meinem Herzen wohnt, dass ich ihn daraus anbeten kann, aus dem Geist anbeten kann, dass ich ihn aus dem Geist loben kann, dass ich aus dem Geist die Kraft schöpfe, anders zu sein. Dass ich aus dem Geist die Wegweisung bekomme, wie in jeder einzelnen Situation anders zu sein. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Er hat als totaler Mensch hier gelebt mit dem Heiligen Geist. Er hatte das volle Maß des Heiligen Geistes. Und darauf hat er sich total verlassen. Jeden Tag. Er hat alles aus dem Geist, aus der Beziehung in sein Herz, in seinen Geist bewältigen können und hat damit den Weg frei gemacht, anders zu sein, an dem sich viele angestoßen haben, von dem viele gesegnet worden sind. Und das ist, was er sagt, wir tun müssen. Er sagt, ihr werdet meine Werke tun. Und das hat er nicht nur so lapidar gesagt, das meint er. Er will, dass wir seine Werke tun, aber die können wir nur tun, wenn wir aus dem Geist und in der Wahrheit ihn anbeten. Wenn wir uns auf unsere eigenen Fähigkeiten, auf unsere eigenen Kräfte verlassen, kommen wir nirgendwo hin. Also ich, zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, aus meiner eigenen Kraft könnte ich nichts tun. Aber ich weiß, dass Gott in mir wohnt. Konkret, ganz klar. Und ich möchte da noch ganz kurz drauf eingehen. Wir müssen einfach begreifen, dass Gottes Geist in uns ist und dass es der Geist, unser persönlicher Geist ist, den Gott kontaktiert. Weil Gott Geist ist, wird er uns auch über unseren Geist erreichen. Unser Körper, unsere Seele sind die, die mit dem natürlichen Umfeld um uns herum in dieser Welt kommunizieren. Unser Körper reagiert auf Kommunikation vom Umfeld. Unsere Seele reagiert ganz viel auf Kommunikation von unserem Umfeld. Aber unser Geist ist wohl der erste Punkt, in den Gottes Geist uns berührt und anspricht und von wo aus die Seele und der Körper auch ihre Wegweisungen und Impulse bekommen können. Und deswegen möchte ich, dass wir noch eine Schriftstelle zum Schluss lesen, im 2. Korinther 3, 18 und uns dann danach ausstrecken im Gebet. Es heißt im 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Das ist Gottes Plan für dich, das ist der Gottes Plan für mich. Dann werden wir die Werke Jesu tun, wenn wir uns darauf besinnen, dass er in uns lebt und dass wir daher, wenn wir in den Geist hineinschauen und uns davon leiten lassen, davon motivieren lassen, davon bestimmen lassen, dass Gottes Geist uns ganz liebevoll von innen her leitet, weil er nämlich dort ist, dass wir umgewandelt werden in sein Ebenbild, in sein Gleichnis, so zu sein wie er, anders zu sein, den Unterschied zu machen. Und dann wird die Welt um uns herum sehen, ganz konkret sehen, dass wir die sind, die eine Beziehung zu Gott haben und dass wir anders sind. Und das wird Provokation sein, zum Guten wie zum Schlechten. So wie es bei Jesus war. Er sagt, ihr werdet meine Werke tun. Ihr werdet mir folgen. Ihr, als meine Jünger werdet ihr meine Werke tun. Und das Tolle ist, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wer macht's? Der Geist Gottes in uns. Der Herr selber macht es. Du brauchst dich nicht abzustrampeln. Du brauchst nicht unter Druck zu kommen und das Gefühl zu haben, ich muss jetzt heilig sein. wenn du dich dem Heiligen Gott auslieferst, wenn du ihm erlaubst, von innen her Veränderung zu bringen, von innen her die Leitung zu übernehmen, dich zu motivieren, so wie Paulus und Silas im Gefängnis. Die mussten eine Entscheidung treffen, Leute. Das war nicht basiert auf Gefühl. Die mussten eine konkrete Entscheidung treffen. Lobe ich den Herrn? Preise ich ihn? Gebe ich ihm die Ehre, weil er nach wie vor Gott ist? Oder beklage ich mich? Jammere ich? Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. In meinem Leben als Missionar gibt es ständig Situationen, wo ich mich entscheiden muss. Ständig. Und sie werden mehr und mehr jeden Tag, habe ich so das Gefühl. Wo ich mich entscheiden muss, wie reagiere ich auf diese Situation. Schaue ich nach innen, schaue ich in meinen Geist, was mir der Heilige Geist sagt. Schaue ich, was sagt Gott zu dieser Situation. Schaue ich in das Wort und finde Wegweisung. Entscheide ich mich zu reagieren, wie meine Gefühle mir das sagen, wie mein Umfeld mir das sagt, wie Leute mir was sagen, oder entscheide ich jede Entscheidung motiviert von dem Heiligen Geist, dem guten Geist Gottes, der Jesus und den Vater in mir vertritt, repräsentiert, lebendig macht. Erlaube ich ihm, mich zu verwandeln von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und dann die Werke Jesu zu tun? Den Unterschied zu machen. Ich möchte, dass in meinem Leben der Unterschied sichtbar wird. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber mein Herzensanliegen ist, dass diese Heiligkeit Gottes sichtbar wird in unserem Leben. Dieses Anderssein, dieses für speziellen Gebrauch zur Seite gestellt sein, abgesondert zu sein in dem Sinne, dass ich nicht dem Teufel Raum geben will in meinem Leben, sondern dass ich dem Herrn alle Ehre und allen Lob und mein ganzes Leben, meine ganzen Entscheidungen immer wieder von ihm beeinflusst haben will, um den Unterschied zu machen. Auch in Deutschland. Menschen ins Gesicht zu lachen. Freundlich ihnen zu begegnen, auch wenn sie mit Aggression um mich herum reagieren. Ja? Den Unterschied machen. Ich glaube, das ist der Schlüssel auch, um unser Umfeld zu erreichen. Das ist der einzige Schlüssel für uns persönlich, in den Frieden zu kommen. Adrian, darf ich dich nochmal bitten? Arion, sorry, darf ich dich nochmal bitten? Ich würde gerne das erste Lied, was wir da gesungen haben, nochmal singen. Das hat mich ganz toll angesprochen und das, denke ich, war total vom Herrn. Es ist eine Entscheidung. Ihr Lieben, es ist eine Entscheidung. Aber es ist möglich. Jesus sagt, wir sollen den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich möchte einfach, dass wir diesen heiligen Gott, der uns so liebt, der uns so, so, so liebt, wirklich anbeten, dass wir diese Entscheidung treffen, damit wir anders sein können. Daraus kommt alles. Daraus kommt alles. Ich möchte, dass wir das Lied noch einmal singen, auch wenn die Kinder schon da sind, dass wir das Lied noch einmal singen. Und dann möchte ich wirklich stellvertretend mit uns allen und für uns alle beten, dass der Heilige Geist wirklich diesen Raum in uns bekommt, dass der Vater alle Ehre bekommt und wir in diesem Sieg leben. Denkt an Jehoshaphat. Der Lobpreis war der Schlüssel zum Sieg. Und der Lobpreis, Gott anbeten im Geist, ist der Schlüssel zu eurem Sieg, zu meinem Sieg, in jeder großen und kleinen Situation.